Die Geonauten, der Geografie-Podcast mit Hannes Lahmanns und Holger Kretschmer.
Hallo Hannes, wie ist es?
Ja, am liebsten Jod, ne? Holger, weißt du, was wir letzte Folge Wichtiges vergessen haben?
Ja, selbstverständlich weiß ich das. Ganz viel zum wissenschaftlichen Arbeiten. Aber was konkret meinst du da jetzt genau?
Nee, weder inhaltlich noch methodisch. Wir haben vergessen, uns einfach mal schön auf die Schulter zu klopfen.
Ja, herzlich willkommen in der Selbstherrlichkeit der Wissenschaft oder wie soll ich das verstehen? Ja,
Wissenschaft, die Wissenschaft, ne, als Selbstzweck. Nee. Du, am 3. Oktober 2023, historisches Datum quasi, lief zum ersten Mal der Trailer zu den Geonauten, habe ich jetzt nochmal gesehen, quasi zur Einheit.
Respekt.
Ja, klasse, ne? Am 10.10., also 10. Oktober letztes Jahr, lief die erste Folge. Also wir sind jetzt genau ein Jahr alt hier oder ein bisschen mehr sogar.
Ja, dann herzlichen Glückwunsch.
Ach, danke.
Ja, und auf das nächste Jahr oder, naja gut, wie lange wir das hier auch durchhalten. Gucken wir mal. Wenn ich mir allerdings so die Themenliste anschaue, die wir so für dieses Semester haben, dann gehen uns die zumindest nicht aus.
Nee, mit Sicherheit nicht. Also langweilig, glaube ich nicht. Aber wenn du weiter so trockene Themen wie das wissenschaftliche Arbeiten jetzt hier anschleppst, dann gehen uns vielleicht irgendwann die HörerInnen aus.
Ja gut, das weiß ich nicht. Wir zwingen ja jetzt Leute, das zu hören in unseren Seminaren. Deswegen gehen uns die nicht aus. Aber ich hätte ja auch lieber aktuelle Themen, aber wir haben ja schließlich auch einen Bildungsauftrag.
Ja, aber du verwechselst was. Es muss ja nicht so trocken sein wie in den Öffentlich-Rechtlichen.
Ach, so trocken sind die doch gar nicht. Aber trotzdem.
Meinst du, das sind eher so die Neosparte hier?
Ja, die soll ja auch abgeschafft werden. Die sparen ja überall. Ah. Ja. Trotzdem müssen wir ja auch Grundsätzliches machen hier. Im Übrigen hat es zu unserer letzten Folge eine Hörerzuschrift gegeben, die erste.
Oh, Hörerzuschrift, das klingt schon so. Autogrammwünsche?
Jetzt wird man nicht albern. Nee, inhaltlicher Natur. Und zwar mit einer Nachfrage zur Übersetzung des wissenschaftlichen Arbeitens in den Studienalltag. Jetzt sag nochmal, konzeptionelle Themen ziehen nicht.
Ich nehme alles zurück.
Ja, und ich brauche nicht zu betonen, das habe ich gerade schon mal gesagt. Das ist die erste und einzige Zuschrift aus dem vergangenen Jahr.
Okay, aber dafür ein Schulterklopfen schon mal.
Ja, ganz toll.
Also Marie R. aus K., du hast die Zuschrift doch erfunden.
Entschuldigung? Also das wäre ja quasi gegen die gute wissenschaftliche Praxis.
Okay, dann war das die einzige, die nicht eingeschlafen ist wahrscheinlich.
Aber für die machen wir es ja auch.
Ja, also was möchte denn Marie wissen?
Marie möchte wissen, wie man den skizzierten Ablauf des Forschungsprozesses jetzt nur im Studium oder auch in Studienprojekten praktisch umsetzen kann.
Und das möchtest du jetzt heute beantworten?
Daran hatte ich gedacht.
Okay, ich tue jetzt mal alle spannenden hier Hochgebirgs, sonstigen Siebengebirgsfantasien beiseite und hol mal was Knäckebrot.
Von wegen, du wiederholst jetzt mal bitte die Schritte im Forschungsprozess.
Ach, jawohl, Herr Kretschmer. Also, als erstes eine Fragestellung formulieren. Dann müssen wir als zweites einen konzeptionellen Rahmen abstecken, also zum Beispiel die Begriffe definieren und so weiter. Als drittes sollten wir den Untersuchungsgegenstand festlegen und sobald wir den haben, die Methoden darauf abgestimmt auswählen. Wenn wir das haben, wissen, was und wie wir es machen wollen, machen wir uns ans Datensammeln, das wäre fünftens. Und als sechstens die Ergebnisse produzieren, darstellen und siebtens dieselbigen einordnen. Und Nummer 8 ist alles schön verschriftlichen, dokumentieren, damit es nachprüfbar und im Zweifelsfall wiederholbar ist.
Es geht doch.
Ja, siehst du? Ich bin nicht eingeschlafen.
Ja, nicht schlecht. Und aus meiner Sicht gibt es allerdings zwischen den Bereichen ein verbindendes Element. Und um das kommen wir im Studium und in der Wissenschaft einfach nicht drum herum.
Und das wäre?
Die Arbeit mit wissenschaftlicher Literatur.
Ah, du meinst Lesen.
Ja, durchaus etwas mehr als nur das Lesen von Literatur. Ich sehe da eher so einen Dreikampf.
Ganz der Sportwissenschaftler hier. Alles ist Wettkampf und Wettbewerb. Aber der einzige Dreikampf aus dem Studium, an den ich mich erinnere, das war Kopieren, Lochen, Abheften.
Mhm. Fällt mir noch Saufen und Laufen ein, aber das ist ja eigentlich nur ein Biathlon. Aber dass du den klassischen Dreikampf noch kennst, zeigt eigentlich nur, dass dein Studium und meins auch, ich kenne ihn nämlich auch, schon viel zu lange her ist, denn heute ist ja tatsächlich doch alles eher digital, denke ich. Nichts mehr mit Kopiervorlagen in der Bib.
Ja, für 5 Euro in dem und dem Copyshop konnte man, ich hatte ja mal als Nebenfach Politikwissenschaften in einem wirren Anflug von ich weiß nicht was, dann hieß es ja, in dem Copyshop können Sie die Kopiervorlage zum Semesterapparat bekommen. Lang ist's her. Ich weiß nicht, ist es so anachronistisch, hört sich das an, das ist echt krass.
Du und Politikwissenschaften, Größenwahn des Größen. Aber gut. Ja, schön, warum nicht?
Ja.
Was ich meine, ist eher so ein Dreiklang auch, vielleicht nicht Dreikampf, aus Recherchieren, Lesen und Schreiben.
Okay, und da siehst du den Forschungsablauf ganz gut drin.
Ja, klar. Denn du musst Literatur recherchieren und dann auch lesen, um dich in ein Thema einzuarbeiten. Erst dann kannst du vielleicht eine Forschungslücke identifizieren und erst wenn du die Forschungslücke hast, kannst du auch deine Forschungsfrage formulieren.
Ja, das klingt schon logisch, ja. Also beim konzeptionellen Rahmen scheint mir das noch einleuchtender, um abzustecken, was du machen möchtest, musst du auch wissen, was es eigentlich bereits so alles zu dem Thema gibt und gemacht wurde und was man unter bestimmten Fachbegriffen versteht. Ja, da stimme ich dir zu.
Und das stimmt erst recht vor dem Hintergrund, wenn man sich überlegt, dass man ja mit bestimmten Fachbegriffen auch immer gleich schon irgendwie so eine besondere wissenschaftliche Perspektive einnimmt.
Ja, ich bin einfach nur kritisch und kritisch im Sinne der kritischen Geografie.
Zum Beispiel, und je nachdem, welche Begrifflichkeiten du da benutzt, wirst du gleich auch schon irgendwie in so eine Ecke abgeschoben. Aber es geht natürlich noch weiter. Du brauchst die Literatur und das Recherchieren, das Lesen, das Schreiben, auch bei der Methodenauswahl und erst recht dann bei der Einordnung und der Reflexion deiner eigenen Ergebnisse. Auch diese Reflexion, die passiert ja mit wissenschaftlicher Literatur.
Ja, ich bin da ganz bei dir. Ich glaube wirklich, dass man im Studium auch sehr viel lesen muss. Aber wie finde ich jetzt am besten die Literatur? Also vor allem, ne, nicht jetzt oldschool wie wir, sondern wenn alles so digital ist, ich muss ja jetzt ja eigentlich nicht mehr in die Bibliothek, oder wie siehst du das?
Naja, alles gibt es ja nun auch nicht digital, also vor allen Dingen Bücher, die vielleicht schon etwas älter sind, 5, 10 Jahre, die ja doch manchmal auch noch gebraucht werden, die gibt es dann eben doch nur in der Druckfassung. Es gibt natürlich sehr, sehr vieles digital und wenn ich hier eine Umfrage unter unseren Kolleginnen und Kollegen machen würde, wann war der das letzte Mal in der Bibliothek? Dann liegt das wahrscheinlich schon relativ weit zurück. Aber Bibliotheken sind ja heute auch ein bisschen was anderes. Ne? Sind ja, wenn wir uns unsere schicke Bibliothek angucken, die ja modernisiert worden ist, dann sind es ja eher so Orte, an denen man sich aufhält.
Ich würde das Studi permanent abhängen, auf jeden Fall, ja.
Ja, vor allem, weil es da Kaffee gibt und lecker was zu essen. Aber klar, grundsätzlich kann ich aber auch in unseren Bibliotheken digital nach Literatur suchen mittlerweile und dann entweder das gedruckte Buch aus dem Regal ziehen oder eben dann doch die digitale Version. Ja, und Bibliotheken haben tatsächlich noch einen anderen Vorteil.
Welche?
Wenn du in Datenbanken von Bibliotheken suchst, dann sind das ja sogenannte Kataloge und Kataloge haben immer eine bestimmte Systematik. Mhm. Das ist jetzt heute im digitalen Zeitalter nicht mehr ganz so wichtig, aber als man noch viel auf Papier hatte, hat das die Suche schon ganz schön eingegrenzt. Und bei einer Bibliothek entscheidet auch immer irgendjemand bei diesem Katalog, was kommt da rein und was nicht. Also was wird angeschafft oder was wird erfasst tatsächlich an wissenschaftlicher Literatur. Und das schränkt natürlich die Menge an Material schon deutlich ein. Also wenn ich jetzt in unsere Bibliothek gehe, dann finde ich zwar auch Zeug aus anderen Bibliotheken, aber ich kann es eben so eingrenzen, dass ich nur das finde, was auch hier zu benutzen ist. Und dann ist das eben nicht so viel wie vielleicht über andere Medien.
Meinst du jetzt im positiven Sinne einschränken, ne? Also jetzt genau. Vielleicht so zum Beispiel zu Google Scholar, wo du jetzt Geomorphology eingibst und bekommst 80.000 Treffer.
Genau, und Google Scholar ist halt eben keine Datenbank, sondern Google macht halt das, was Google immer tut. Es ist eine Suchmaschine und durchsucht das Internet und findet halt auch alles, was es da gibt, was nicht zwangsläufig heißen muss, dass die Top 10 bei Google Scholar auch immer gleich die Top 10 der Quellen qualitativ sein müssen.
Nee, das ist klar. Aber gilt das jetzt nicht genauso für die Bibliothek auch?
Im Prinzip schon. Ne? Auch da muss ich natürlich wissen, ist das eine geeignete Quelle oder nicht. Aber der Unterschied ist eben, dass es deutlich eingeschränkter ist. Es gibt ja in diesem breiten Spektrum zwischen Google, wir durchsuchen das gesamte Internet und der Bibliothek, wir durchsuchen irgendeinen Katalog, vielleicht auch mehrere Kataloge. Gibt es ja noch ein paar andere Dinge, also Datenbanken von Verlagen zum Beispiel oder direkt wissenschaftliche Zeitschriften, in denen man auch irgendwie online suchen kann. Es gibt Datenbanken für Open Access, also für Dinge, die man quasi kostenfrei lesen kann. Und das Spektrum hat sich in der Digitalisierung tatsächlich relativ weit aufgeweitet. Es gibt eine ganze Reihe unterschiedlichster Datenbanken und wir werden euch sicherlich auch mal ein paar in den Shownotes verknüpfen. Aber was gut oder schlecht ist, das bekomme ich eben tatsächlich nur raus, wenn ich Texte lese und viele Texte lese.
Und lesen sollte man in der Uni ja wohl auch können, ne?
Technisch ja, im Detail oft leider nein.
Holger, du sprichst in Rätseln.
Ja, ja, das mache ich nicht absichtlich, aber das Lesen, das Lesen von wissenschaftlicher Literatur ist schon eine Herausforderung, denn das ist eben nicht nur das Lesen, das wir vielleicht aus der Schule kennen, sondern es braucht oft doch eine ja, sowas wie eine Struktur und auch ein Verständnis von dem, wie so Texte aufgebaut sind. Und vor allen Dingen am Anfang kann das schon sehr herausfordernd sein. Und da wir nach der Recherche nun am Punkt des Lesens angekommen sind, möchte ich auch gleich Werbung machen für einen Text. Manche finden den doof, ich finde den ganz cool. Von Thomas Höbel mit dem Titel »Wissenschaftliche Texte lesen«.
Also doch, ein Text zum Lesen. Hier liest man Bücher über Bücher.
Ja, im Prinzip schon, aber Herr Höbel fasst das tatsächlich, finde ich, ganz gut zusammen und stellt auch das Problem beim Lesen von Texten im Studium heraus. Er hat nämlich seine Studierenden mal gefragt oder ihnen die Aufgabe gegeben, sie sollen aufschreiben, wie sie Texte lesen, wie sie mit denen arbeiten und sie sollten sagen, warum das denn nun die beste Methode ist, um mit solchen Texten zu arbeiten. Das Wie konnten alle beantworten, dass warum das die beste Methode ist, nicht. Und es gibt ja tatsächlich Methoden zum Lesen. Und da ist schon die Frage, welches geeignet und warum ist die eine vielleicht besser als die andere.
Ja, ja, ich weiß, aber ganz ehrlich, dieses Gequatsche auf Metaebene, das ist halt auch einfach echt total anstrengend. Ne? Ich weiß, wie wichtig das ist, aber...
Ja, das ist anstrengend, aber trotzdem hat bislang... Oder haben die wenigsten, keiner ist vielleicht übertrieben, aber die wenigsten Studierenden haben tatsächlich was von diesen Lesetechniken gehört. Mich übrigens eingeschlossen, ich habe ein Seminar zum Lesen gemacht nach meiner Promotion.
Lebenslanges Lernen.
Ja, vieles davon hätte ich gerne vorher gewusst.
Ja, kann ich mir vorstellen. Aber in welchem Sinne denn zum Beispiel?
Also es gibt zum Beispiel die berühmt-berüchtigte Methode SQ3R.
Ja, ich kenne die. Ne? S steht für Survey, also überfliegendes Lesen. Das Q für Questions, also soll man Fragen an den Text stellen und eine Erwartungshaltung so gesehen entwickeln nach dem Motto, wie hilft mir der Text jetzt weiter für meine Recherche? Ne? Und dann kommen die drei Rs. Ich glaube, das erste ist für Read, also das tatsächliche Lesen dann. Recite, wo ich so gesehen schriftlich am besten festhalten soll oder wiedergeben soll, was ich gelesen habe. Und das dritte, das wichtigste ist ein Review. Also hier die wichtigsten Punkte nochmal rausarbeiten und rekapitulieren, was sind die zentralen Aussagen und so weiter und so fort, ne?
Genau, das ist nur eine unter vielen Methoden, aber es ist tatsächlich eine sehr umfassende, denn wenn ich die irgendwie komplett mal durchziehe an so einem Text, das muss ich ja dahinter auch nicht mehr mit jedem Text machen und wenn man das so ein bisschen verinnerlicht hat, macht man das im Prinzip auch schon automatisch. Aber dann, wenn ich das durchziehe, dann habe ich den Text tatsächlich ganz gut erfasst. Und zwar besser, als wenn ich den Text nur irgendwie so ziellos mit einem gelben Textmarker massakriere und ja, gleichzeitig mir Hirnkringel mache und da noch eine Randnotiz. Mit dem Massakrieren geht ja tatsächlich sogar auch digital mittlerweile.
Ja, ja, ich sehe das schon ein. Also wirklich für zentrale Texte. Aber es ist halt, man macht sich Mühe. Aber gehen wir mal weiter. Wenn wir das gemacht haben, kommen wir ja zum dritten Punkt deines Dreiklangs, ne?
Stimmt. Nach dem Lesen kommt dann das Aufschreiben. Ich möchte die Folge jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. Wir machen jetzt keinen Schreibworkshop hier noch.
Ja.
Aber so ein paar Dinge so auf die Schnelle.
Okay, Holger, jetzt bin ich derjenige, der sagt, die Uhr tickt.
Ja, es gibt vier Punkte, glaube ich, die man so ein bisschen im Hinterkopf behalten sollte. Schreiben ist nicht nur um des Schreibens willens, ne, oder um mir Dinge aus dem Text zusammenzuschreiben, sondern Schreiben hilft mir, ein Thema weiterentwickeln. Also es geht nicht nur darum, die Fakten irgendwie zu recherchieren und hinzuschreiben, sondern es geht darum, den Text zu verstehen und das Thema zu dem Text, zu dem der Text ist, auch irgendwie für mich selber weiterzuentwickeln, besseres Verständnis zu entwickeln. Das heißt, ich schreibe einen Text nicht, um Bekanntes wiederzugeben, sondern um eine eigene Idee im Idealfall zu bekommen, worum es bei dem Thema des Textes geht.
Tick, tack, tick, tack.
Ja, gleichzeitig erlaubt uns das Schreiben auch besser, das Denken über ein Thema zu organisieren. Denn wenn ich Dinge aufschreiben muss, dann bin ich ja gezwungen, die irgendwie selber auch zu verbalisieren. Also nicht nur zu sagen, habe ich verstanden, sondern die irgendwie sinnvoll aufzuschreiben.
Ja, da bin ich vollkommen bei dir. Das ist, das stimmt. Ja.
Und wenn ich das tue, entstehen vielleicht sogar im besten Fall Bezüge zwischen einzelnen Themen oder einzelnen Texten. Und die kann ich dann beschreiben und die kann ich erklären. Und je mehr ich dann gelesen habe zu einem Thema, desto mehr von diesen Querverweisen gibt es. Vielleicht fehlt mir sogar was beim Aufschreiben. Na, also ich merke, das kann ich aber jetzt irgendwie gar nicht, da kann ich noch gar nichts zu sagen. Dann muss ich quasi wieder den Schritt zurück machen, recherchieren, nochmal lesen und dann wieder weiter etwas aufschreiben.
Okay, jetzt Endspurt.
Genau, zwei Punkte noch. Beim Schreiben kann ich Gedanken zwischenlagern.
Ja.
Ja, also ich kann was aufschreiben und sagen, damit beschäftige ich mich später. Es gab, glaube ich, mal einen Film mit Didi Hallervorden. Da hat er jemanden übernommen und die Standardantwort war immer, also quasi die Identität einer anderen Person übernommen, den er da vertreten sollte. Und die Standardantwort war immer, schreiben Sie es auf, ich beschäftige mich später damit. Aber den kennt sowieso keiner mehr. Egal, schneiden wir raus.
Ich kenne ihn noch, passt.
Gut.
So, und last but not least?
Genau, wenn ich das dann zwischengelagert habe und vielleicht weiterschreiben will, dann muss ich meinen Text auch immer wieder überarbeiten. Das passiert nicht nur mit Hausarbeiten, sondern auch tatsächlich im wissenschaftlichen Bereich. Denn die berühmt-berüchtigten Peer-Review-Paper, die jedem ja im Studium irgendwie über den Weg laufen, sind ja im Prinzip auch wissenschaftliche Artikel, wo andere Wissenschaftler die Qualität beurteilt haben und Hinweise zur Überarbeitung gegeben haben. Und dadurch wird ein Text dann tatsächlich besser. Also Texte werden wirklich besser, wenn man sie immer wieder mal überarbeitet.
Ja, das klingt jetzt sehr langweilig. Und vor allem, ich denke daran, wenn man sowas schreibt, wie oft ich Paper einfach hin und her umschreibe und deine Co-Autoren dir noch sagen, schreib mal so, schreib mal so.
Ja. Ja, also der wird nie fertig.
Ja, ja.
Aber die Studierenden haben 6 Semester Zeit.
Ja.
Also Master 4.
Ja, okay. Also ich fasse jetzt mal zusammen, ja. Es gibt einen Dreiklang aus Recherche, Lesen und Schreiben. Ne? Im Studium wie auch im wissenschaftlichen Arbeiten. Das sind ja auch wissenschaftliches Arbeiten, Studium. Es gibt für alles eine Methode oder mehrere Methoden. Ne? Die kann ich lernen. Und ich sollte vor allem im Studium mir Zeit nehmen, diese Sachen zu üben, denn das, was ich da an Zeit rein investiere, spare ich später an Zeit ein.
Im Prinzip sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich empfehle tatsächlich, gerade so im Studienkontext, ne, sich auch Zeit einzuräumen, also Zeit einzuplanen im Stundenplan, um regelmäßig zu lesen. Das ist totaler Klugscheißer-Quatsch. Das funktioniert sowieso nie, aber man kann sich ja wenigstens mal einen Kalender schreiben, dann steht es da drin. Und ich finde auch, dass man sich irgendwie einen Ort zum Lesen suchen sollte. Ich meine, ich bin jetzt älteres Semester, ne? Bei mir kommt dann einer und sagt, das WLAN funktioniert nicht. Kannst du mal gerade gucken. Ja, das ist schon ganz gut, wenn man das irgendwie nicht am heimischen Schreibtisch macht. Aber das muss auch kein ganz besonders ruhiger Ort sein. Also ich kenne auch Leute, die können am besten da lesen, wo der Bär steppt, wo der Mob tobt, im Café oder sonst wo. Das funktioniert für manche tatsächlich auch am besten. Aber auch da geben wir euch sicherlich noch ein paar Lesetipps in den Shownotes.
Holger, jetzt möchte ich mich auch mal als Lesenerd outen hier, weil ich das auch immer in Seminaren, Einführungsseminaren, in Studis mitgebe. Ich habe auch eine Lieblingslesemethode. Boah, das klingt jetzt echt so richtig.
Du hast eine ich hasse Lesen wie die Pest. Das ist übrigens eine super Voraussetzung für eine wissenschaftliche Karriere.
Deswegen machen wir auch Podcasts, ne? Ich finde so zum Merken diese Cornell-Methode, hauen wir auch mal in die Shownotes rein. Finde ich einfach super. Ich will jetzt hier nicht ausführen, wer findet das hier, wie ist das mit dem 3R hier, SQ3R zu langweilig ist. Cornell-Methode finde ich besser, aber schaut es euch einfach an und nächste Woche gibt es wieder was auf die Ohren und nicht zum Lesen.
Ist übrigens auch eine Methode, die ich erst jetzt im Zuge des Einführungsseminars kennengelernt habe.
Ja, ich glaube, die ist relativ neu, von 1970 oder so.
Ja, genau. Ja. Also, so brandaktuelle Themen bringen
wir. Deswegen hatten wir das auch nicht im Studium. Das ist zu innovativ gewesen.
Na gut, das soll es erstmal gewesen sein zum wissenschaftlichen Arbeiten. Das nächste Mal, hat der Hannes versprochen, bringt er euch eine ganz, ganz spannende Folge mit.
Ja, genau. Aber ganz kurz, wer uns nicht kennt und jetzt denkt, wann haben wir studiert? Ich habe 2006 angefangen. Das ist jetzt, ja, es ist schon was lange her, aber auch noch nicht so lange. Es ist einfach verrückt, dass sich das halt in 18 Jahren einfach geändert hat. Semesterapparat, Kopiervorlage.
Hast du gerade gesagt, in 18 Jahren? Ich habe 1996 angefangen zu studieren, also in der 28 Jahre her. Krass. So alt fühle ich mich noch nicht, aber egal.
Ja, gut. Ich werde da weiter formulieren, ne? Früher war alles besser.
Sonst breche ich in Tränen.
Nächste Woche wird alles besser.
Auf jeden Fall.
Wir sehen uns nächste Woche.
Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann.